NDR Info. Themen des Tages.
Der Kanzler hofft auf gute Nachrichten aus Brüssel. Der EVP-Chef im Europäischen Parlament zeigt sich bereits zufrieden. Die deutschen Autohersteller hoffen auf ein Durchatmen. Der Verbrennermotor wird dem Tod, den ihm die Politik vorhergesagt hatte, wohl noch einmal von der Schippe springen. Auch nach 2035 könnten dann Autos gebaut und zugelassen werden, die man tankt und nicht lädt. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Und wir blicken außerdem auf Reaktionen nach den Ukraine-Verhandlungen in Berlin und auf die vom US-Präsidenten verklagte BBC. Die EU-Kommission steuert wohl um. Das Klimaziel bleibt im politischen Navi von Ursula von der Leyen und ihren Kommissarinnen und Kommissaren, aber eine Ausweichroute wird nun eingeblendet, die auch für die deutschen Hersteller und ihre an Benzinduft hängenden Kunden befahrbar ist. Wie erreicht man dann aber trotzdem die Reduktion von CO2, die den Planeten und den Kontinent lebenswert sein lässt? Noch hat die Kommission aber nicht, wie eigentlich angekündigt, die neue Linie präsentiert. Fragen dazu an Thomas Spickhofen in Brüssel. Welche neuen Vorgaben will die Kommission jetzt haben? Was soll ab 2035 gelten und was hört man dazu aus der Kommission?
Also im Moment hören wir noch gar nichts, denn die Pressekonferenz dazu ist nun mehrfach verschoben worden. Wir haben noch keine Informationen gehabt. Das ist insofern erstaunlich, als dass das ganze Paket ja langfristig vorbereitet wurde. Und das normale Verfahren ist so, dass die Kommission ihre wöchentliche Sitzung hält und danach es eine Art Pressekonferenz, ein Readout gibt, bei dem man dann informiert wird. Es ist erstaunlich, dass das im Moment nicht stattfindet. Warum? Darüber können wir nur spekulieren. Ob es tatsächlich an dem Verbrenner aus und Diskussionen darum liegt, wissen wir nicht. Wir können es nur ungefähr mutmaßen. Wenn man mal das zusammenfasst, was wir zumindest vorher schon gehört haben, dann gibt es ja zumindest einen belastbaren Hinweis vom EVP-Chef Manfred Weber, dem Chef der Christdemokraten hier im Europaparlament, der gesagt hat, das 100%ige Aus der Emissionen, das ist weg. Also das ist ja das eigentliche Ziel gewesen, 2035 komplett alle Kohlendioxidemissionen aus den Neuwagen rauszukriegen. Das wird auf 90% gesenkt. Umgekehrt gesagt, 10% Emissionen darf es noch geben. Die müssten dann aber kompensiert werden. Das haben wir im Vorfeld gehört. In welcher Weise müssen wir dann noch sehen?
Was würde so eine Rücknahme von Ambitionen für das Klimaziel der EU bedeuten? Würde man auch hier Abstriche machen oder gäbe es woanders einen Ausgleich? Oder rechnet man damit, dass man sie mit neuen Antriebsregeln für Fahrzeuge, also etwa mit E-Fuels, genauso einhält?
Das ist eine der Spekulationen gewesen, dass es zum Beispiel über E-Fuels laufen könnte, dass man ein Überschreiten von Kohlendioxidemissionen ausgleichen könnte. Das wäre auch kein völlig neues Verfahren. Das macht man an anderer Stelle auch, zum Beispiel durch Klimazölle. Aber wir wissen es im Moment noch nicht genau. Natürlich gibt es ja auch Motoren, die zum Beispiel Hybrid laufen oder die sogenannten Range Extender, die also die Reichweite von strombetriebenen Autos erhöhen, indem sie noch einen kleinen Verbrenner als Nachhilfe da reinschalten. All das kann man sich ja ausdenken. Wir müssen dann aber tatsächlich abwarten, was die Kommission dann am Ende tatsächlich beschließt.
Wie sehen denn andere Mitgliedstaaten diese Wende? Wir wissen, dass der Kanzler einen Brief geschrieben hat. Wie sieht man das im Parlament? Welche Fraktionen, welche Mehrheiten würden dort für einen Verbrenner aus stimmen?
Also, dass der Kanzler einen Brief geschrieben hat, ist die eine Seite. Der spanische Ministerpräsident Sanchez hat ebenfalls einen geschrieben und der klang ganz anders als das, was Friedrich Merz geschrieben hat. Friedrich Merz war es ja wichtig, einige Ausnahmen vom Verbrenner auszubekommen. Er hatte dazu die Unterstützung auch seines Koalitionspartners SPD. Der Sozialdemokrat Sanchez aus Spanien schreibt, nee, wir wollen daran festhalten. Wir sind sehr für das, was wir da vereinbart haben. Unsere Unternehmen haben sich auch darauf eingerichtet. Da ist investiert worden und wir wollen an diesen Zielen festhalten. Also da muss man sehen, wie sich das tatsächlich später mal im Rat darstellen wird, wenn dann tatsächlich auch die Regierungen mit einbezogen werden. Jetzt geht es ja erstmal um die Vorschläge der Kommission, die übrigens immer daran festhält, dass sie die Klimaziele auf jeden Fall weiter erreichen will und nur den Weg dahin ändern möchte. Das haben wir bei den Flottengrenzwerten schon erlebt, das haben wir auch an anderer Stelle erlebt. Das oberste Ziel 2050, Klimaneutralität, das wird immer betont, das soll beibehalten werden. Naja, und wie sich das in Rat und Parlament dann später darstellt, müssen wir sehen. Wie gesagt, im Rat gibt es durchaus unterschiedliche Stimmen. Im Parlament gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, nee, wir haben das Verbrenner aus ja aus guten Gründen so beschlossen. Aber es gibt halt auch einige Länder, die zum Beispiel eigene Produktionsstandorte haben, die eigene Zuliefererindustrie für den Verbrenner haben und die das mit Skepsis sehen, ob sie da alle Ziele so einhalten können.
Die Kommission ist noch nicht sprechfähig in Sachen neue Flottengrenzwerte und damit zur Zukunft des Verbrenners. Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen fasste die Lage zusammen. Die Europäer haben also nach ihrer Vorstellung die in der Ukraine-Frage irrlichternden Amerikaner wieder eingefangen und transatlantische Einigkeit hergestellt. Erst ein Waffenstillstand, dann eine Stationierung einer multinationalen Schutztruppe in der Ukraine, damit Zusagen aus Russland kontrolliert und Verstöße geahndet werden können. Was die Ukraine dafür an Land abgeben muss, das ist Verhandlungssache. Die Sache hat zwei Schönheitsfehler. Die Ukraine denkt nicht daran, ihren Staat verstümmeln zu lassen. Und Russland will keine Truppen aus NATO-Staaten in der Ukraine sehen und sieht einen Waffenstillstand erst nach einer Kapitulation des Nachbarn. Und nun Torben Ostermann über den Tag danach in Berlin.
Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind abgereist. Auch Volodymyr Zelensky und die amerikanischen Unterhändler haben Berlin wieder verlassen. Was bleibt, ist eine Erklärung. Ukrainer, Europäer und Amerikaner, die sich auf ein gemeinsames Papier verständigt haben.
Ich glaube, wir reden nochmal über Details, die noch überhaupt nicht spruchreif sind.
Sagt die Sicherheitsexpertin Claudia Major vom German Marshall Fund. Immerhin, zumindest für den Moment, scheinen die Vorstellungen der USA, Europas und der Ukraine in eine ähnliche Richtung zu gehen. Aber wie konkret und von wem ein möglicher Waffenstillstand abgesichert, an welcher Linie der Krieg eingefroren werden könnte und ob die finanzielle Unterstützung für die Ukraine weiterläuft, all das ist auch nach den Verhandlungen in Berlin im Detail unklar. Dementsprechend vorsichtig äußert sich Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, der selbst nicht an den Verhandlungen teilgenommen hat.
Hier geht es erstmal darum, dass die Europäer sich, was selbstverständlich ist, dazu bekannt haben, Mitverantwortung zu übernehmen in der weiteren Entwicklung, am Verhandlungstisch zu sein. Aber das bedeutet eben auch, Verantwortung mit zu übernehmen. Aber in welcher Form und wie konkret, das kann heute keiner sagen.
Ähnlich äußert sich die Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann. Nicht ohne nochmal deutlich zu machen, wer aus ihrer Sicht nun am Zug ist.
Wenn Putin endlich aufhört zu bomben und diesen Krieg beendet, das kann er nämlich sofort, darüber reden, was wir gemeinsam mit europäischen Partnern leisten können.
Der linken Fraktionschef Sören Pellmann begrüßt grundsätzlich, dass verhandelt wurde und warnt gleichzeitig vor einer weiteren Eskalation, auch durch den Westen.
Wo ich aufgehorcht habe, als man sagte, die NATO wird denn für die Sicherung des ukrainischen Luftraumes sorgen, das halte ich insbesondere mit Blick auf eine dann drohende Kriegsgefahr und die möglichen Folgen, die etwaige Verletzungen dieses Raumes bedeuten, für eine weitere Erhöhung der Eskalationssituation und für unverantwortlich.
Von einem NATO-Einsatz zum Beispiel zur Absicherung des Luftraums ist in der Erklärung allerdings gar nicht die Rede. Mit Spott reagiert Tino Chrupalla, Fraktionschef der AfD, auf die Verhandlungen und Friedrich Merz. Europa habe sich selbst aus dem Spiel genommen, weil es sich auf die Seite der angegriffenen Ukraine geschlagen habe.
Merz' tiefe Gefühle gelten Volodymyr Zelensky. Wenn der Machthaber der Ukraine auf Battletour geht, kommen dem Kanzler die Tränen.
Friedrich Merz blickt unterdessen schon auf Donnerstag, auf den wichtigen EU-Gipfel in Brüssel. Dort soll entschieden werden, ob die eingefrorenen russischen Vermögen zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden können oder nicht. Einzelne EU-Länder drohen mit Blockade. Merz spricht in diesem Zusammenhang von einer Schlüsselfrage europäischer Handlungsfähigkeit.
Torben Ostermann aus Berlin. Was US-Präsident Trump seinen Anhängern vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zurief und wie er sich während der Ausschreitungen weigerte, die Verschwörer zum Rückzug aufzurufen, das ist bekannt. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit die meisten verurteilten Putschisten außerdem begnadigt. BBC-Journalisten haben im vergangenen Jahr für eine Dokumentation einen Schnittfehler begangen, der Trumps Rede eindeutiger wirken ließ, als sie es damals war. Dafür hat sich die Spitze der BBC in den Staub geworfen und musste gehen. Das hat Trump aber nicht besänftigt. Er hat nun den britischen Sender auf 8,5 Milliarden Euro verklagt. Gabi Biesinger fasst Reaktionen in London zusammen.
President Trump launches a $5 billion defamation lawsuit against the BBC.
Die Briten erfuhren beim Frühstück, dass US-Präsident Donald Trump über Nacht ernst gemacht hatte und in Florida die BBC, ihr öffentlich-rechtliches Flaggschiff, auf eine Milliardensumme verklagt hat. In der Klageschrift werden mindestens 5 Milliarden US-Dollar wegen Verleumdung an sich gefordert, zusätzlich Zinsen, Kosten, Schadensersatz mit Strafcharakter und sonstige Entschädigungen, sodass von einer 10 Milliarden Dollar-Klage rund 8,5 Milliarden Euro die Rede ist. Eine Sprecherin der Rundfunkanstalt äußerte sich erwartungsgemäß schmallippig mit einem einzigen Satz.
A BBC spokesperson said the corporation,
wir werden uns gegen Trumps Klage verteidigen und uns nicht weiter zu dem laufenden Gerichtsverfahren äußern. Trump wirft der BBC vor, ihn absichtlich verleumdet zu haben, als der Sender in einer Panorama-Dokumentation, ausgestrahlt wenige Tage vor den US-Wahlen im November 2024, eine Rede von Trump so zusammengeschnitten hatte, dass es klang, als habe er am 6. Januar 2021 einen direkten Aufruf zum Sturm auf den Parlamentssitz, das Kapitol, formuliert. Der Intendant der BBC und die Nachrichtenchefin waren nach Trumps Beschwerde zurückgetreten. Der Sender hatte sich offiziell für den Schnittfehler entschuldigt, aber darauf verwiesen, dass Trump kein Schaden entstanden sei, weil er wenige Tage später zum Präsidenten gewählt wurde und die Dokumentation in den USA gar nicht ausgestrahlt worden sei. Medienrechtsexperte David Banks vermutet dann auch, dass die Anwälte der BBC zunächst versuchen dürften, das Verfahren zu kippen, weil ein Gericht in Florida gar nicht zuständig sei. Die BBC wird wohl darauf verweisen, wie wenig Menschen in Florida überhaupt die Möglichkeit hatten, die Dokumentation zu sehen, sodass sie die Zuständigkeit des Gerichts anzweifeln können. Britische Medienrechtler bezweifeln, dass Trump gute Aussichten habe, einen möglichen Prozess zu gewinnen. Es geht ihm wohl auch eher darum, einen Millionenvergleich zu erzielen, wie ihm das bereits erfolgreich bei Prozessandrohungen gegen einige US-Medien gelungen ist. Chris Ruddy, Direktor des US-Senders Newsmax, der Donald Trump unterstützt, erhärtete dann auch den Verdacht, dass Trump auf einen Vergleich mit der BBC spekuliert, als er dem Sender bei einem Interview mit BBC Radio 4 den Rat gab, es nicht mit Trump aufzunehmen und lieber einen Vergleich zu suchen. Ich denke, es würde der BBC schaden, wenn sie sich auf ein Gerichtsverfahren einlassen würde. Ich würde ihnen empfehlen, einen schnellen Vergleich anzustreben, um die Sache zu beenden. Ein Vergleich würde vielleicht bei 10 Millionen Dollar liegen. Ein Prozess würde die BBC dagegen vielleicht zwischen 50 und 100 Millionen kosten, selbst wenn sie gewinnen. Die BBC kann bestimmt 10 Millionen für einen Vergleich aufbringen. Ein Gerichtsverfahren wäre wohl in der Tat sehr teuer und auch unangenehm, weil in dem Zuge interne Kommunikation, E-Mails etc. offengelegt werden müssten. Doch die britische Labour-Regierung stellt sich deutlich an die Seite des beitragsfinanzierten Senders und unterstützt dessen Kurs. Staatssekretär Stephen Kinnock sagte dem Sender Sky News, er halte es für richtig, dass die BBC gegenüber Trump standhaft bleibe. Sie haben sich für Fehler entschuldigt, aber auch ganz klar gesagt, dass es keine Grundlage für Trumps Verleumdungsvorwürfe gibt. Sie sind unabhängig, eine sehr wichtige Institution, und die Regierung steht hinter der BBC.
Gabi Biesinger berichtete aus London. Die AfD und die Wehrpflicht, das ist ein zweischneidiges Schwert und die Partei ist dabei verletzungsanfällig. Einerseits gehört eine Wehrpflicht seit langem zum AfD-Programm und gerade Ex-Militärs in ihren Reihen stehen dahinter. Die ostdeutschen Landesverbände, vor allem Björn Höcke in Thüringen, setzen dagegen. Ob aus Friedenssehnsucht oder aus Kremlnähe. Sie setzen auf das Gegenteil. Und so rasselten die Positionen zuletzt sogar im Plenum des Bundestages krachend aufeinander. In der Fraktionssitzung der AfD am Nachmittag heute sollte es eine Aussprache dazu geben. Eva Huber.
Es ist ein Streit auf offener Bühne. Auf der einen Seite der Thüringer Landeschef der AfD, Björn Höcke. Auf der anderen der verteidigungspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Rüdiger Lukassen. Es geht um die Wehrpflicht. Und der Schlagabtausch schlägt so hohe Wellen, dass jetzt auch Fraktion und Vorstand der AfD darüber diskutieren, in internen Sitzungen. Öffentlich will Fraktionschefin Alice Weidel wenig dazu sagen.
Wir haben uns damit ausgiebig beschäftigt und das gehört zu unseren internen Kommunikationen. Und wir werden Sie nach dem Entscheid darüber informieren, im nächsten Jahr, was dabei rausgekommen ist.
Aber von vorn. Schon seit langem streitet die AfD über eine Wehrpflicht. Dahinter stehen aber auch zunehmende Spannungen zwischen den Ost- und den Westverbänden in der AfD. Im Grundsatzprogramm der Partei steht, dass die AfD dafür eintritt, den Grundwehrdienst für alle jungen Männer wieder einzusetzen. Aber so klar ist diese Position innerhalb der AfD schon lange nicht mehr. Gerade in den Ostverbänden, die die AfD gern als Friedenspartei positionieren, sprechen sich viele aktuell gegen eine Wehrpflicht aus. Der mächtige Thüringer Landeschef Björn Höcke formulierte es vor kurzem in einer Rede so.
Bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden.
In den Westverbänden stoßen Äußerungen wie diese so manchen AfD-Politiker vor den Kopf. Viele treten vehement für eine Wehrpflicht für alle jungen Menschen ein. Aber es geht um noch mehr. Um die Frage, soll sich die Kritik der AfD nur gegen die aktuelle Regierung richten oder auch gegen den Staat und seine Institutionen generell? Der verteidigungspolitische Sprecher Rüdiger Lukassen aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen machte vor knapp 2 Wochen einen bemerkenswerten Schritt. Er kritisierte Höcke im Bundestag öffentlich scharf für dessen Rede im Thüringer Landtag.
In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt.
Damit ist der interne Streit wieder mal öffentlich. Und das löst wiederum Empörung bei anderen in der AfD aus. Der Fraktionsvorstand der AfD hat jetzt ein Ordnungsverfahren gegen Lukassen eingeleitet, wegen Fraktionsschädigung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt das entsprechende Schreiben vor. Dabei gehe es nicht inhaltlich um seine Position zur Wehrpflicht, heißt es, sondern um den Umstand, Zitat,
dass sie eine aktuell intensiv geführte innerfraktionelle Debatte in einer Plenarrede zur öffentlichen Kritik der auch innerfraktionell vertretenen Gegenposition gemacht und damit absehbar erheblich negative Presse ausgelöst haben.
Aus dem Büro von Rüdiger Lukassen heißt es, er wolle sich derzeit nicht zu dem Vorgang äußern. Die AfD-Fraktionsspitze dürfte hoffen, dass mit dem Ordnungsverfahren das Thema schnell abgeräumt ist.
Australien sucht Motive für den ruchlosen Anschlag auf betende Jüdinnen und Juden am Strand von Sydney. Eine Antisemitismusdebatte will sich die Regierung ersparen, auch wenn die Kritik aus Israel harsch war und auch wenn der Inlandsgeheimdienst eine steigende Zahl von Delikten verzeichnet und warnt. Die australische Bundespolizei sieht die Motivlage inzwischen eindeutig im Islamismus. Der Terroranschlag am Bondi Beach sei eine von der Terrororganisation Islamischer Staat inspirierte Tat. Unser Korrespondent Florian Barth fasst zusammen, wie die Ermittler Motiv, Vorbereitung und Tathergang rekonstruieren.
Videoaufnahmen vom Abend des Anschlags sind heute öffentlich geworden und sie erschüttern erneut die Menschen in Australien. Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Rentner-Ehepaar einen der Angreifer neben seinem Auto überwältigt. Später gelingt es ihm aber offenbar, wieder aufzustehen und das Paar zu erschießen. Auf der Windschutzscheibe des Täterfahrzeugs liegt eine große schwarze Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat. Neben einer weiteren IS-Flagge hat die Polizei auch 2 Sprengsätze im Auto gefunden. Nach neuen Erkenntnissen der Ermittler waren der Vater, der ursprünglich aus Indien stammt, und sein Sohn offenbar im November auf die Philippinen gereist, um dort ein militärähnliches Training zu absolvieren. Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte, der Islamische Staat sei von einer bösen Ideologie erschaffen worden. Diese radikale Abart des Islam ist absolut ein Problem und das ist auch weltweit als Problem erkannt worden. Die australische Regierung will nun die Waffengesetze verschärfen. Im Gespräch sind Erlaubnisse ausschließlich für australische Staatsbürger, befristete Waffenlizenzen und strengere Auflagen für den Besitz, erklärt Chris Minns, der Premierminister des Bundesstaates New South Wales. Wenn wir ein Gesetz erarbeiten, sollte die Polizei, wenn sie Bedenken hat, auch Personen ohne Vorstrafen den Zugang zu Waffen verbieten können. So ein Gesetz wollen wir sehen. Der Tatort am Bondi Beach ist auch heute ein Ort der Trauer. Am 2. Tag nach dem Anschlag versammeln sich hunderte Menschen. legen Blumen nieder und gedenken der Toten.
Aus dem Studio Singapur berichtete Florian Barth. Heute vor 5 Jahren, am 16. Dezember 2020, begann der 2. Lockdown während der Corona-Pandemie. Fast ein halbes Jahr bis Ende Mai blieben Wirtshäuser, Theater und Friseure geschlossen, Kitas und Schulen nur unter strengen Auflagen geöffnet. Eine Sozialforscherin der Universität Göttingen hat während dieser Zeit Interviews mit Angehörigen verschiedener Berufe gemacht, darüber, wie Corona damals die Arbeitswelt veränderte. Nach der Pandemie sprach sie mit einigen Menschen ein zweites Mal und fand erstaunlich unterschiedliche Erinnerungen. In einem Punkt waren sich aber alle Befragten einig. Clemens Haug berichtet.
Sarah Herbst ist Soziologin an der Universität Göttingen. Zusammen mit ihrem Chef hatte sie während der Pandemie 60 verschiedene Berufstätige dazu befragt, wie Corona die Arbeitswelt veränderte. Nach der Pandemie zog sie erneut los und sprach noch einmal mit 25 Personen darüber, was von Corona geblieben ist.
Und es ist im Grunde genommen zwar eine kollektive Erfahrung, aber jeder hat subjektiv eben auch noch ganz persönliche Erlebnisse aus dieser Zeit, die sehr präsent und sehr prägend sind.
Während Gaststätten, Theater und Bühnen geschlossen waren und Künstler nicht auftreten konnten, hatten die Mitarbeiter von Kliniken praktisch kaum noch Feierabend. Andere Berufe, wie die Kassiererinnen im Supermarkt, erlebten zunächst eine Aufwertung.
Und die Person hat halt davon erzählt, dass sie teilweise Geschenke bekommen hat von Kunden, die sich überschwänglich bei ihr bedankt haben, dass man bei den Einkäufen auch irgendwie, noch Schokolade mitgekauft hat für die Kassiererin und so weiter.
Doch das anfängliche Hochgefühl des gesellschaftlichen Zusammenhalts hielt nur während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Im Herbst veränderte sich das Bild. In den Kliniken füllten sich die Intensivstationen erneut und die Politik rief zunächst einen Lockdown-Light aus. Im Dezember dann mussten zahlreiche Einrichtungen erneut schließen, unter ihnen Friseure, Restaurants und Einzelhändler. Blicken die Befragten heute auf diese Zeit zurück, dann war das ein entscheidender Wendepunkt.
Dass diese Pandemie, dass die eigentlich im Bewusstsein die zentrale zeitliche Marke ist, ab dem die Welt irgendwie unaufgeräumter wurde. Und mit der Pandemie wird eigentlich ein neues Gefühl von Welt, von Stimmung in der Welt verbunden und das lautet Krise.
Die Pandemie war noch nicht ganz vorbei, da überfiel Russland die Ukraine. Die Energiepreise schossen in die Höhe, es kam zu Inflation und die Wirtschaft in Deutschland rutschte in die Rezession. Statt also die Probleme zu überwinden, wurde die Situation für einige Branchen immer auswegloser. Der Kneipenwirt, mit dem Sarah Herbst gesprochen hat, ist folglich nicht gut auf die Pandemie zu sprechen.
Und da ist es dann so, dass in der retrospektiven Betrachtung ganz klar ist, dass die gegenwärtige Situation nur derart schlimm ist, weil es die Pandemie gab.
Doch auch für die Kassiererin im Supermarkt veränderte sich die Wahrnehmung. Die positive Aufmerksamkeit verflog und sie fühlte sich erneut abgewertet.
Und jetzt aus der heutigen Perspektive berichten die Supermarktkassiererin beispielsweise davon, dass sie das Gefühl hat, alle Menschen stünden zunehmend unter Stress. Es gibt ein Aufholen, ein Nachholen, ein extremes Tempo. Und dieser Stress dieser Menschen, der entlädt sich gerade so ein bisschen an der Supermarktkasse.
Die Fehler der Politik, der Flickenteppich der Regeln und das Hin und Her, dafür haben die meisten Interviewpartner der Soziologin im Rückblick Verständnis. Es sei eben eine Ausnahmesituation gewesen. Dafür ist die Geduld mit der Regierung heute viel schneller am Ende, etwa als sich die Ampel nicht auf das Heizungsgesetz einigen konnte.
Aber dass gesagt wird, aber was jetzt passiert, das übertrifft alles.
Der Befund der Soziologin, die Gesellschaft hat seit Corona nicht aus dem Krisenmodus herausgefunden. Und es gibt gerade kaum Menschen, die Hoffnung auf bessere Zeiten stiften. Zumindest nicht laut und nicht vor großem Publikum. Im Hintergrund, da gibt es einige Menschen, die nicht aufgeben.
Ich habe mit einer Person gesprochen, eine Sozialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe und mit einer Person, die in der Bahnhofsmission tätig ist. Und die haben eine extrem hohe Bereitschaft, psychosoziale Folgen von jedweden Krisen aufzufangen und abzufedern und dem auch irgendwie was entgegenzusetzen.
Vielleicht kann sich die Gesellschaft an diesen Menschen ein Beispiel nehmen. Krisen überwindet man mit Mut, nicht mit Resignation.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.